Herzlich willkommen zu Gefühlt Gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben. Wir sind Julia
und Johanna und sprechen mit viel Herz und Offenheit über das, was sonst nur in unseren Gedanken bleibt. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jule, hallöchen.
Hi.
Hi. Hallo. Wir haben gerade weitergesprochen, Thema Vermeidung, und du hattest eine mega Erkenntnis und die wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Jule hatte nämlich so ein bisschen gesagt, vielleicht haben wir das Ganze einfach immer falsch rumgedacht. Jule, magst du erzählen, was hast du gerade gedacht?
Ja, der Punkt, an dem ich am Ende von unserer letzten Folge war ja dieses, dass uns Menschen Entwicklung oder Wachstum, Weiterentwicklung, dass das vollkommen normal für uns ist. Ne? Warum fangen wir an zu laufen? Das war so das Bild, was ich dafür gewählt habe. Oder warum wachsen wir in general? Ne? Warum wächst der Körper? Es gibt ja auch Körperteile, die bis zum Ende des Lebens immer weiter wachsen. Wie zum Beispiel, ich glaube, die Nase und die Ohren. Naja, egal. Also es gibt Körperteile, auch. Die wachsen immer weiter. Nase, Ohren, Füße, glaube ich, sind das. Und wir verändern uns ja. Und unsere Zellen werden ja auch immer, die erneuern sich ja und so weiter und so fort. Das heißt, nichts in uns bleibt stehen eigentlich.
Mhm.
Und dann aber zu denken, dass wir unser Wachstum und unsere Entwicklung vorantreiben müssten. Ich habe mal eine Coachin gehabt, die hat immer zu mir gesagt, du versuchst das Gras zu ziehen. Das wächst auch ohne, dass du da dran ziehst.
Es ist witzig, dass dir das auch gesagt wurde. Das hat meine Supervisorin immer wieder zu mir gesagt. Johanna, hör doch auf,
ah, guck
Gras
mal, du
ziehen.
Auch. Merkst du was?
Ob wir da wieder mal die gleichen Schemata leben, Jule.
Tatam. Ja, genau. Ja. Ob wir versuchen, Entwicklung schneller zu machen, als sie halt nun mal sich entfaltet in uns.
Mhm.
Und ich glaube, das ist genau das. Dieses ganze Motivationsthema, was wir hatten. Ne? Ich muss mir Druck machen, damit ich mich entwickle. Vielleicht muss ich aufhören, gegen meine Entwicklung zu arbeiten und sie geschehen lassen. Das ist das, was ich meinte mit backwards. Ne? Wir mhm. wachsen und entwickeln uns sowieso. Die mhm. Frage ist, stelle ich mich dem in den Weg, indem ich es versuche, irgendwo hinzuschieben, wo ich es haben möchte? Oder indem ich mir selber sage, nein, das hier ist doch der sichere Job. Ne, und diese Impulse, diese Entwicklungs- und Wachstumsimpulse eigentlich zu unterdrücken. Also vielleicht müssen wir nicht sagen, wir müssen aufhören, uns die Motivation kaputt zu machen, ne, dieses ich bin nicht gut genug und ähnliches, dass wir uns die Motivation damit kaputt machen, sondern vielleicht ist die andere Richtung, nämlich uns zu sagen, wir müssen aufhören, auf unsere Impulse zu unterdrücken, weil alles so sinnvoll ist, wie wir unser Leben jetzt gerade gestaltet haben.
Mhm.
Und es gibt doch immer diesen einen Impuls, so dieses, oh, das könnte ein bisschen besser sein, dass wir denen folgen. Weil mhm. die gehen nicht weg. Das Einzige, was zumindest bei mir mittlerweile, ne, ich sag ja, mein Good Girl ist tatsächlich mittlerweile mein inneres Good Girl geworden und nicht mehr mein Mean Girl, der innere Kritiker. Das ist ja mittlerweile wirklich so bei mir, dass ich mittlerweile so eine große Instanz in mir habe, die mich selbst verteidigt. Und trotzdem entwickle ich mich weiter.
Ja, das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir uns immer weiter verändern und entwickeln werden.
Ja,
das ist, und das heißt eigentlich auch quasi, selbst wenn wir Dinge vermeiden, werden wir uns entwickeln. Und auch selbst wenn wir quasi Dinge nicht tun oder auch ganz bewusst tun, um vielleicht die Veränderungen so und so zu gestalten, oder auch nicht zu gestalten, es wird eine Veränderung geben. Also das heißt eigentlich, wir können diesen ganzen Druck rausnehmen und diese Vorstellung von, wenn wir uns jetzt aber sagen, dass wir gut genug sind, dann würden wir ja uns gar nicht mehr weiterentwickeln, ist ja gar nicht zutreffend. Also Akzeptanz, liebevoll mit sich sein, das Mean Girl aussperren oder den Kritiker aussperren, all das wird nicht dazu führen, dass wir stagnieren und dass wir uns dadurch nicht mehr weiterentwickeln, sondern Entwicklung, Veränderung ist die einzig stabile Komponente, die sowieso da sein wird. Und wir brauchen
außer ich
eigentlich
halte sie
nur,
auf.
Ja, außer wir blockieren, ganz bewusst, ne? Das vielleicht, wir könnten
oder
sie vielleicht aufhalten oder unbewusst.
Oder unbewusst, ne? Wie auch bewusst solche Geschichten passieren. Ich glaube schon, dass Also ich kann mich daran erinnern, dass ich immer schon dieses hatte, wir könnten doch mal das machen, ne? Wir hatten das mit den Impulsen. Und ich glaube schon, dass wir den Wachstum aufhalten können. Und ich glaube, dass das ist, was zu Frustration führt, ehrlicherweise.
Ja.
Weil wir das Gefühl haben, wir dürfen uns nicht verändern. Wir dürfen uns nicht weiterentwickeln. Ich habe das Gefühl, dass Erwachsensein manchmal genau das bedeutet. Ne? Du bist jetzt angekommen. Wer will denn überhaupt ankommen? Was ist denn das überhaupt? Also, ne, wer hat denn gesagt, dass es im Leben, da sind wir wieder bei, worum geht es im Leben? Ne? Geht es bei dir im Leben darum, anzukommen? Okay, vielleicht ist das dann dein Lebenssinn und dann ist es für dich cool, anzukommen.
So, und ich stelle dann die Hypothese auf, dass selbst wenn du angekommen bist, dich trotzdem weiterentwickeln wirst.
Ja, persönlich. Ja.
Es sei,
vielleicht,
genau.
Ne? Oder auf anderen Ebenen. Oder vielleicht wirst du, ich weiß nicht, den schönsten Garten bauen, den es gibt. Auch das kann ja Entwicklung sein, ne? Dass du lernst, wie man Apfelbäume zurechtschneidet und was weiß. Auch das ist ja Lernen und Entwicklung. Ich glaube, ne? Ich glaube, Entwicklung ist Lernen für mich übrigens. Oder Sachen neu erfahren, neu dazulernen. Das ist für mich, merke ich gerade.
Mhm. Ist für mich genauso.
Und wenn wir das jetzt zugrunde legen, was machen wir denn dann mit diesem Thema Vermeidung?
Ja, das war ja so ein bisschen auch die Frage, die eigentlich so übergeblieben ist, ne, aus der einen Folge, wo wir gesagt haben, naja, warum ist, lohnt es sich dann jetzt trotzdem vielleicht eben Expositionstherapie zum Beispiel zu machen, also eine Psychotherapie anzufangen, um zu lernen, mit dieser Angst besser umzugehen oder anders umzugehen. Und das ist jetzt natürlich die große Frage vor dem Hintergrund, wenn wir sagen, naja, wir werden uns sowieso entwickeln, wir werden sowieso was Neues lernen. Ne, das stimmt. Und da möchte ich vielleicht aber auch auf, ich sag jetzt mal, die teilweise sehr dysfunktionalen, ich sag mal, wie kann ich das gut beschreiben? Die dysfunktionalen Zusammenhänge oder die dysfunktionalen Routinen hinweisen, die sich manchmal ergeben können, wenn wir in der Angst zum Beispiel drin sind. Ich hatte mal eine Patientin ganz am Anfang relativ, also ich glaube, da hatte ich gerade meine Hypnoseausbildung gemacht, da war ich noch im Bachelorstudium und die kam zu mir zur Hypnosebehandlung, beziehungsweise sie kam gar nicht zu mir, ist vielleicht auch wichtig zu sagen, sie hat ihre Tochter vorgeschickt, die mich dann angerufen hat und die Tochter kam dann und sagte, meine Mutter hätte eigentlich gerne einen Termin bei ihnen, die war, lass mich nicht lügen, aber irgendwie, glaube ich, über 70, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, ich glaube Mitte 70, die konnte sich nicht mehr aus dem Hause rausbewegen, also die konnte das Haus nicht mehr verlassen. Das war übrigens damals meine erste Telehypnose, die ich dann damals gemacht habe, ohne sie zu sehen, weil sie das Haus nicht verlassen konnte und sie ein bisschen weiter weg gewohnt hat. Naja, wir hatten uns dann darauf verständigt, das so zu machen und bei ihr war ganz klar zu sehen, dieser Zusammenhang, den ich gerade meinte, diese Dynamik, diese Eigendynamik, die sich auch in ihrer Angsterkrankung dann wirklich auch geäußert hat. Irgendwann in der Jugend, beschrieb sie, fing das eigentlich so an, dass sie Angst vor Höhe hatte. Sie war da, die haben in einer Region gelebt, wo sie relativ viele Berge hatten, also die kamen so ein bisschen aus dem Süden Deutschlands ursprünglich und hatten da relativ viele Berge und die sind eigentlich als Familie auch immer gerne wandern gegangen, auch in der Kindheit und in der Jugend konnte sie das irgendwann nicht mehr mitmachen, weil sie mochte diese Abgründe nicht mehr. Das heißt, das hat sie dann irgendwann gelassen und wollte dann auch eh weniger mit Familie machen und wegen ihres Mannes ist sie dann tatsächlich irgendwann in die Region Hessen gezogen, wodurch wir dann auch in Kontakt kamen und hat sich da immer mehr und mehr eigentlich wie eingenistet in ihre Angst. Ja, hat sie immer mehr und mehr auch bestimmen lassen von ihrer Angst. Irgendwann ist sie kein Flugzeug mehr geflogen, obwohl sie mit ihrem Mann eigentlich früher immer sehr gerne in verschiedene Urlaubsorte geflogen ist, weil sie Angst hatte davor, da ist ja auch Höhe, ne? Also hat sich da so ausgeweitet. Dann irgendwann hat sich das ausgeweitet aufs Autofahren, weil naja, da könnte ja potenziell auch was passieren. Wir würden dann übrigens irgendwann von agoraphobischen Ängsten sprechen. Sie ist nicht mehr in Aufzüge reingegangen, weil auch da, sie hat es immer mit Höhe verknüpft, aber eigentlich ging es immer um eine Art von Kontrollverlust. Wenn es mir jetzt hier nicht gut geht, komme ich hier nicht schnell genug raus. Irgendwann ging das dann ums Einkaufen. Das heißt, sie hat sich unwohl gefühlt, wenn sie in Warteschlangen beim Einkaufen stand, ne, an der Kasse warten musste, es nicht schnell genug für sie ging, dass sie wieder rauskam aus dem Einkaufs-, also ist sie nicht mehr einkaufen gegangen, ihr Mann ist irgendwann für sie einkaufen gegangen. So, und das hat sie ihr ganzes Leben so weitergeführt, bis sie jetzt dann an diesem Punkt war, wo sie dann hypnotherapeutische Hilfe, sie hatte auch schon eine Verhaltenstherapie vorher gemacht gehabt, die sie dann aber abgebrochen hatte selber, weil sie mit der Verhaltenstherapeutin nicht gut klarkam. Naja, und dann kam sie zu mir. Und da habe ich dann so gedacht, das ist ja der Hammer, was sie eigentlich eigentlich alles durchlebt hat. Vielleicht auch muss ich noch als Hintergrund sagen, oder möchte ich noch als Hintergrund sagen, ihr Mann ist dann verstorben und ihre Tochter hatte dann angefangen, die Dinge, die vorher ihr Mann für sie alle gemacht hatte, zu übernehmen und gemerkt, Mama, also das kannst du doch so nicht lassen, das ist doch furchtbar, du kommst ja nicht mal mehr zu Hause raus, das ist ja, das geht doch nicht, du musst doch aber jetzt wieder auch irgendwie allein einkaufen gehen oder sowas oder mal zum Arzt gehen. Und so kam eigentlich dieser Leidensdruck eben besonders auf, wie gesagt, mit dieser Therapievorgeschichte. Und das ist die Dynamik, die ich meine, wenn eine Angst unbehandelt bleibt und wir nur noch Vermeidungsverhalten zeigen, als Reaktion auf die Angst, kann sich diese Angst potenziell auch immer ausweiten. Und da haben wir genau diesen Punkt, Angst neigt zur Globalisierung, zur sozusagen Verallgemeinerung und bleibt eben, kann auch unbehandelt dann ganz chronisch werden und immer größer werden und dadurch der eigene Radius immer kleiner werden. Und das wäre so ein bisschen die Gefahr, weswegen ich sage, es macht durchaus Sinn, an der einen oder anderen Stelle uns ganz bewusst zu machen, was vermeide ich hier eigentlich gerade, dass wir auch eine Risikoabschätzung machen, wie hoch ist mein wahrgenommenes Risiko, subjektiv wahrgenommenes Risiko und wie hoch liegt wahrscheinlich das objektive Risiko, ne, jetzt zum Beispiel bei einem Flugzeugabsturz zu sterben, mal nur mal darüber nachzudenken und wenn wir merken, dass es da eine riesengroße Abweichung gibt, dann schon zu überlegen, ob wir nicht doch auch mal aus der Vermeidung heraustreten wollen und das muss jetzt nicht gleich sein, dass wir dann ins nächste Flugzeug reinsteigen, aber vielleicht mal einen Flugsimulator oder sowas machen. Oder mal in irgendwie einen Freizeitpark fahren, da gibt's ja auch manchmal so Möglichkeiten, wo man dann so 3D-Brillen mittlerweile aufbekommt und so denkt, man ist im Flugzeug. Um mal wieder selber für sich zu merken, ah, okay, hier kann mir eigentlich gar nichts passieren, aber ich stelle mich mal diesem Gefühl der Angst. Das könnten zum Beispiel erste Wege sein. Lange
das
Rede.
Das ist Expositionstherapie, was du gerade beschrieben hast, wenn ich das,
genau,
habe ich das richtig? Okay.
Ja, also wir graduierte Exposition würde bedeuten, wir suchen uns einen relativ niedrig angstauslösenden Reiz, der schon Angst auslöst. Bei der Patientin war tatsächlich überhaupt erstmal die Tür zu öffnen, also die Haustür zu öffnen, der erste Schritt. Ja. Und mal rauszugucken. Sie hat gesagt, das kann sie sich vorstellen, aber sie würde niemals einen Schritt rausmachen. Das heißt, der Schritt raus war schon ganz hoch von der Angst her eingeschätzt. Ja. Das heißt, wir haben einfach ganz häufig die Tür auf und zugemacht. Ne? Und da gibt's jetzt dann auch ein bisschen unterschiedliche Überzeugungen zum Thema Vermeidung, vielleicht um da noch mal kurz auch drauf zurückzukommen. Es gibt Patientinnen und Patienten, wenn ich jetzt mit der Patientin zum Beispiel Aufzugfahren geübt hätte, war bei der Patientin irgendwann gar nicht mehr notwendig, aber hätte ich mit ihr jetzt Aufzugfahren geübt, dann gibt es zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die würden in dem Moment die Augen zumachen und sich vielleicht gerne Kopfhörer mitnehmen oder so in den Aufzug. Da würden jetzt manche ganz klassisch Verhaltenstherapeutinnen und Therapeuten vielleicht sagen, nee, das ist nicht in Ordnung, weil das ist auch eine Art von Vermeidungsverhalten. Im Gehirn, in Gedanken vermeiden sie. Und da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, da orientiere ich mich so ein bisschen an der sogenannten systematischen Desensibilisierung. Da wird das nämlich wurde das früher auch häufig so umgesetzt, dass wir schon versuchen, dem Patienten, der Patientin ein gutes Gefühl, ein Sicherheitsverhalten in der Exposition, also in dem Konfrontieren mit dem angstauslösenden Reiz zu ermöglichen. Das heißt, für mich wäre es im ersten Schritt völlig fein gewesen, hätte die Patientin zu mir gesagt, okay, ich würde mich dann sicher fühlen, wenn, keine Ahnung, meine Tochter vielleicht zu Hause ist und vielleicht dann auch noch Musik im Hintergrund läuft oder sowas. Und dass ich dann die Tür aufmache. Wäre für mich völlig fein gewesen. Klassisch verhaltenstherapeutisch wäre das vielleicht nicht ganz im Sinne des Erfinders, weil da würden wir ja dann eigentlich auch wieder eine Art von Vermeidung anwenden. Aber ja, das ist Exposition.
Das ist echt.
Und Stück für Stück.
Das spricht so ein bisschen die Folge an, die wir ja schon, die jetzt auch schon gelaufen ist. Ne, diese Unterschiede in der Therapieform und dann auch die Unterschiede in der Herangehensweise. Das ist was ich für mich ist immer, was hilft denn? Also tatsächlich, ne, das ist ja doch was du hast, was dann evidenzbasiert, das Richtige in Anführungsstrichen, kann man gar nicht sagen, wahrscheinlich. Weil auch das ist ja wieder personenabhängig. Mein Blickwinkel heute darauf, ne, aus Nervensystemperspektive vielleicht auch oder mit den ganzen Ausbildungen, die ich im Hintergrund habe, ist langsam und wenig und so leicht wie möglich. Und von daher wäre ich auch eher den Weg gegangen von neue Erfahrungen machen, ja, aber mach sie dir doch so leicht wie möglich. Warum müssen wir Und das ist so ein bisschen die Therapie, die Frage, die ich mir ganz, oder nicht ganz häufig, aber die ich auch immer mal wieder mir stelle. Es gibt ja schon auch therapeutische Ansätze, die dich sehr hardcore konfrontieren in einer gewissen Form und nicht das leichteste Erlebnis nehmen, sondern gleich mit dem schwersten einsteigen.
Das nennt man dann Flooding übrigens. Ja, das hat man früher sehr häufig gemacht.
Genau, was ja aus Nervensystemsicht grob fahrlässig ehrlicherweise ist.
Ist man auch, also es ist schon wirksam, das ist das Interessante, wo man damals die Wirksamkeitsstudien zum Thema Flooding gemacht hat, hat man herausgefunden, dass das hochwirksam ist und dadurch quasi ist man da auch mal in der Annahme
mit
gewesen,
Ziel?
Das auszuhalten, das Gefühl auszuhalten, das Gefühl dann auch weniger wird. Also ne, klassisch, das ist ja immer so ein bisschen bei Angst, ist immer die Vorstellung, Angst habituiert. Also habituiert bedeutet quasi Habitus, also Gewohnheit. Ne? Man gewöhnt sich an Angst und dadurch sinkt sie automatisch ab, ohne Zutun. Wir brauchen nichts tun, wir brauchen nicht vermeiden, wir brauchen nicht positiv denken, wir brauchen nicht, keine Ahnung, was auch immer, uns ablenken, wir brauchen uns nicht gut zusprechen, gar nichts. Einfach nur in diesem Moment auszuharren, zu merken, es passiert nichts, ist das, was die Habituation schafft und dadurch wird automatisch die Anspannungskurve über Zeit runtergehen. Und das ist nachweisbar, das ist so. Ja. Gleichzeitig ist natürlich das Flooding auch potenziell gefährdend, deswegen hat man davon mittlerweile wieder Abstand genommen und macht das genauso, wie du es auch übrigens gerade gesagt hast, graduiert, also das heißt langsam, Stück für Stück. Man erarbeitet vorher eine Angsthierarchie, also wie so eine Pyramide kann man sich das vorstellen, von ist noch denkbarer, schon Angst auslösen, aber denkbarer und bis hin zu absolut unvorstellbar, auf gar keinen Fall, vorher würde ich eher sterben. Ja, also bis dahin quasi erarbeitet man so diese Angsthierarchie gemeinsam und dann arbeitet man sich wirklich ganz Schrittchen, Stück für Stück da hervor, weil Traumatisierungsgefahr bei Flooding, also bei diesem krass ab in diesen stärksten Angstreiz rein, besonders hoch ist und das nächste, die Therapieabbrüche waren natürlich auch besonders hoch, das muss man auch sagen, weil wer hat schon Bock, in Anführungsstrichen, sich immer wieder dem schlimmsten
Angst
auszusetzen.
Also hat es ja hervorragend funktioniert. Ja. Also ich merke, es ist also ganzheitlich
betrachtet,
hat es hervorragend funktioniert. Das ist wirklich, deswegen finde ich das mit so dieser Evidenz, da mal zu fragen, was war denn das Ziel?
Ja.
Ist vielleicht gar nicht so die dümmste Idee, ehrlicherweise.
Voll. Und?
Weil manchmal, nun, das ist ja das, was wir bei Vermeidung auch hatten, nur eigentlich ich intern kann dir sagen, ob ich vermeide, weil wenn ich Angst habe, dann liegt eine Vermeidung zugrunde, zumindest laut Definition von Vermeidung. Wenn ich aber gar keine Angst habe und trotzdem sage, ich habe keinen Bock, dann ist es keine Vermeidung nach Definition von Vermeidung, ne? So.
True say, absolut.
Der Äußere kann sich, und der Äußere kann sich immer überlegen, dass ich jetzt potenziell Angst habe. Ich sag mal, wenn ich keine Lust habe, das Licht anzumachen, weil ich es gerade noch hell genug finde, dann könnte natürlich jemand sagen, ja, du vermeidest, auf den Lichtschalter zu drücken. Oder du vermeidest jetzt gerade aufzustehen, um dich bis zum Lichtschalter zu bewegen. So, nein, es ist einfach für mich noch.
Ich brauch's halt einfach gerade nicht. So.
Genau, ich brauch's gerade nicht. So.
Ja.
Deswegen finde ich das immer sehr, ne, was ist das Ziel?
Ja.
Wer bestimmt eigentlich, was das Ziel ist?
Ja, absolut. Und ich glaube, sprich du weiter?
Dieses Flooding macht halt diese kartesischen und das ist auch wirklich was manchmal einfach missverständlich ist, diese großen Releases, emotionalen großen Konfrontationen und dann auch Releases, die ja häufig danach kommen, weil danach stellt sich ja ein, wenn es weg ist, das ist ja erstmal so ein
Erleichterung.
Ja. Ne? So eine Erleichterung, die sich einstellt. Das kann ganz nice sein, birgt aber unglaublich die Gefahr und du hast es gesagt, eine Retraumatisierung, weil ich über einen Freeze gehe.
Ja.
Und in einem Freeze fühlt sich alles übrigens erstmal leichter an und handelbar und total cool, weil ich nichts mehr spüre.
Ja, weil es wie abgegrenzt quasi ist.
Ja.
Und ich finde, das macht auch so schön nochmal bewusst eigentlich, dass auch alle Methoden, alle Vorstellungen von was ist normal, was ist hilfreich im Wandel sind. Wir können jetzt heute hier diese Aufnahme machen. Wir können darüber sprechen, was unsere Gedanken dazu sind, wie jetzt zum Beispiel wir bei Angst, ne, zum Beispiel, welche Therapiemethoden wir da hätten, was wir da vorschlagen würden, was unser sinnvolles Vorgehen wäre, graduiert und so weiter. Und es kann sein, dass wir in 100 Jahren da drauf schauen und feststellen, das war es gar nicht. Und das war so ein bisschen das, was wir auch schon mal hatten, als wir drüber gesprochen haben, ne, dieses Thema, was ist das eigentlich, Expositionsbehandlung, wie funktioniert das eigentlich? Wir hatten das ja auch schon an anderer Stelle und wo du gesagt hast, boah, ich merke, aus Nervensystemsicht, dieses Aushalten ist eigentlich gar nicht nur optimal. Weil es kann halt potenziell genau das, was du gerade angesprochen hast, ja in diesen Freeze auch Zustand führen. Und ja, dann halten wir das aus, dann lassen wir das über uns ergehen, aber es ist nicht wirklich als eine positive Erfahrung dann, ne, die sich dann abspeichert. Nee. So hatte ich dich zumindest verstanden. Korrigiere mich gern, wenn ich das falsch verstanden hatte. Und das macht total Sinn.
Naja, es ist eine Überlebensreaktion. Mhm. Also Freeze ist quasi die Reaktion, die passiert in deinem Körper, wenn nichts anderes mehr geht. Was dabei passiert, ist, dass Organe und Ähnliches abgeschaltet werden oder die Versorgung von denen vermindert wird, weil dein Körper hier in dem Moment ums Überleben kämpft.
Mhm.
Und ich bin mir, also ne, auch Teile vom Gehirn werden einfach abgeschaltet. Das heißt, eine Lernerfahrung im Sinne von, das verfestigt sich im Gehirn, ist in dem Zustand eigentlich gar nicht möglich. Jedenfalls nicht im, also zumindest nicht im präfrontalen Kortex und auch nicht in den Ausmaßen, wie wir es wahrscheinlich gerne hätten oder uns erhoffen würden durch eine Expositionstherapie.
Ja, das ist zum Beispiel jetzt super spannend, weil eigentlich in der Vorbereitung von generell Psychotherapie jeglicher Art gibt es immer ganz viel auch Psychoedukation und auch währenddessen. Psychoedukation bedeutet, wir klären quasi darüber auf, welche Zusammenhänge es so gibt, welche Modelle, welche Vorstellungen, zum Beispiel Verstärker-Verlustmodell, ne? Also jetzt bei Depressionen, dass wir gewisse Verstärker, die uns eigentlich gut tun, Ressourcen sozusagen verloren haben und dadurch immer weiter in diese depressive Spirale zum Beispiel gerutscht sind und so weiter, bla bla. Und bei Angst ist es zum Beispiel so, dass wir immer diese diese Säbelzahntiger-Metapher ranholen und sagen, ja, also ganz evolutionär bedingt ist es ja so, dass wir früher Angst hatten vor tatsächlich lebensbedrohlichen Momenten, wie zum Beispiel, wenn wir einem Säbelzahntiger begegnen. Und jetzt haben wir theoretisch 3 Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das ist noch so ein bisschen, da fehlt noch deine, du hattest irgendwann mal Flawn, glaube ich, noch und noch eine andere gesagt, die haben wir da nicht mit drin.
Fawn. Appease.
Sagst du es nochmal?
Fawning, also F-A-W-N und Appease. Das sind so die, ich sag jetzt mal, die Good Girl, die People Pleaser.
Ja, irgendwie, was war das? Unterwerfung Reaktion. Oder Unterwerfung und, genau. Und irgendwie sowas, ne, glaube ich, in die Richtung. Die genau. Sind da jetzt nicht mit dabei, also ganz klassisch sozusagen nach dem, was wir vermitteln und was wir
das
auch
hat sich auch erst neu
siehst du?
Also das ist auch wirklich neu und ne, auch so wie du es schön gesagt hast, so wie Therapieformen und die Evidenz sich in der Psychologie weiterentwickelt, so ist das in der Nervensystemrichtung, also logisch. Auch die Betrachtungsweise. Polyvagal ist auch eine Theorie.
Ja.
Auch da gibt es mittlerweile ja Stimmen, die laut geworden sind und gesagt haben, ja, aber da passt es jetzt halt nicht so sehr drauf. Mhm. Ne? Wir sehen immer mehr Sachen, wo es vielleicht nicht ganz so matcht.
Mit dem Vagusnerv und Co., ne? Das ist so diese
genau.
Vagusnervstimulation. Ja, also spannend. Ja, und da jetzt sieht man einfach auch diese Weiterentwicklung. Sind übrigens gerade, ich komme gleich wieder zu den 3 Punkten zurück. Wir sind gerade in der 3. Welle der Psychotherapie, potenziell die 4. Welle. Das ist nämlich jetzt die mit künstlicher Intelligenz, also mit generell Internet- und mobile-basierten Interventionen und künstlicher Intelligenz sich jetzt weiterentwickelt. Aber grundsätzlich 3. Welle der Psychotherapie. Da sind auch nochmal gerade viel Strömungen von Akzeptanzarbeit, Achtsamkeitsarbeit, Meditationen reingekommen, die es so früher in den 1. und 2. Welle der Psychotherapie gar nicht gab. Also auch da sieht man das in der Geschichte, in der Historie der Psychotherapie, dass wir unterschiedliche Strömungen haben. Wir sind gut genug.
Wir sind gut genug. Ja, das kommt da rein.
Ja, Affirmation, genau. Ja, auch Glaubenssatzarbeit, auch sowas.
Nee, aber auch dieses, man legt zugrunde, dass der Mensch an sich erstmal nicht kaputt ist, sondern dass er ne, dass alles gut ist. Das ist das, was ich so schön finde daran. Das ist für mich zumindest immer die Basis von diesen ganzen, das, was du jetzt alles genannt hast, ist dieses, ist es alles okay mit dir?
Ja.
Du hast vielleicht Strategien gelernt, die nicht ganz so hilfreich sind für jetzt quasi, aber irgendwann war das mal hilfreich.
Irgendwann war es mal richtig hilfreich.
Viel mehr, ja. Genau, es kommt viel mehr diese Perspektive drauf, dass alles aus einem guten Grund entstanden ist. Und dass es deswegen auch sich wieder anders entwickeln kann.
Genau, das ist grundsätzlich ja auch in der Verhaltenstherapie so dieses, du hast es gelernt, irgendwann war es nützlich und jetzt dürfen wir es umlernen, weil es jetzt nicht mehr so nützlich ist und wir gucken, was wir jetzt Neues lernen können, damit es wieder nützlich für dich jetzt und hier wird. Also drei Methoden oder drei Reaktionsweisen auf Angst wären bei uns ganz klassisch Fight, also Kampf, ne? Ich kann, wenn ich meine Machete dabei habe, meine Machete zücken. Flight, ich kann fliehen, also ich kann versuchen, mich irgendwie zu verstecken oder wegzurennen. Und ich kann freeze, ne? Also das heißt einfrieren und mich totstellen wie die Maus, sage ich jetzt mal, die gerade von der Katze gejagt wird und sich dann anfängt, auf den Rücken zu schmeißen und totzustellen. In der Hoffnung darauf, durch die Bedrohung dadurch, ne, wegzubekommen, ne, dass der Säbelzahntiger uns einfach in Ruhe lässt, im besten Fall. Und wenn wir jetzt davon sozusagen, also wenn das so ein bisschen die Vorstellung eigentlich ist, welche Reaktionsmöglichkeiten wir haben auf Angst, dann ist Exposition etwas, was uns eigentlich befähigen soll, in so eine Art von Kampfmodus zu kommen. Ja, es soll uns rausbringen aus der Vermeidung, wir laufen nicht mehr weg. Genau, es ist spannend. Deswegen habe ich gesagt, das passt gerade total gut, auch diesen Exkurs da nochmal zu machen. Es soll uns eigentlich in den Kampfmodus mehr bringen, weil, also Flight ist es nicht, wir fliehen nicht mehr. Das ist aber eigentlich instinktiv in vielen Menschen angelegt, weil kurzfristig lohnt sich halt eine Flucht total. Vermeidung, ich sage den Zahnarzttermin ab. Erstmal, Erleichterung, langfristig eher schwierig, sehen wir bei der Patientin, ne, über 70, die dann nur noch zu Hause geblieben ist. Wir wollen aber eigentlich keinen Freeze-Zustand haben. Und jetzt wäre spannend, wahrscheinlich ist genau das beim Flooding aber auch immer passiert. Ne? Aus Nervensystemsicht macht das ja total Sinn, was du sagst, dass das da einfach ein super überfordernder Zustand war. Und dass das eigentlich nur so ein, oh mein Gott, ich halte die Luft an und hoffentlich ist es schnell vorbei. Und das wäre übrigens auch nie, also die Idee dann in den Expositionsbehandlungen, deswegen können die auch mal 2 oder 3 Stunden sogar gehen, ist nie, dass wir sagen, wir haben das jetzt einfach nur ausgehalten und jetzt ist gut. So, sondern dass wir tatsächlich merken, oh, jetzt fällt hier Anspannung ab. Jetzt ist es gerade gar nicht mehr so schlimm. Oh, jetzt könnte ich auch noch mal ein bisschen verweilen hier. Ja, nö, es ist gerade ganz angenehm. Also ganz angenehm muss es nicht sein, aber zumindest ich könnte jetzt hier auch noch weiter verweilen. Das wäre jetzt nicht schlimm, ne? Das wäre der perfekte Moment, um dann die Exposition zu verlassen und zu sagen, super, wunderbar, dann war es heute schon genau an dem Punkt, wo wir gerne enden würden.
Finde ich super spannend, noch mal auf den Punkt, weil auch eine Flucht ist nicht ein als gut bewertetes Mittel. Und das finde ich ziemlich schade, muss ich sagen.
Gut, dass du es
aufgreifst. Weil der Körper entscheidet eigentlich selbst. Und das ist, also, ne, ich nehme mal dein Säbelzahntiger-Beispiel. Das, was passiert in uns im Normalfall, andersrum, das nervensystemseitig. Wenn wir den Säbelzahntiger haben, warum auch immer wir den haben, wie auch immer der heute aussieht, ne? Aber vielleicht der Hund, vor dem wir Angst haben, dann haben wir eigentlich erstmal 2 Möglichkeiten, nämlich Flucht oder Kampf. Wenn die beiden nicht verfügbar sind, weil die zu keinem guten Ausgang führen, wird erst zu Freeze gegriffen. Das heißt, die sind nicht gleichgewichtet in unserer Entscheidungslogik, auch in der internen Schnellentscheidungslogik.
Das ist ja auch spannend.
Das hat ganz viel damit, genau, das hat ganz viel damit zu tun, dass der Freeze an einem anderen Nervensystemast sitzt, zumindest wenn du nach der Polyvagal Theory gehst, als Fight und Flight. Und damit ist quasi, du musst erst Fight und Flight aktiviert haben, mal kurzzeitig, damit du in einen Freeze kommst. Das heißt, die sind nicht gleichgewichtet. Also es ist nicht du hast alle 3 Optionen zur Verfügung, sondern eigentlich hast du nur die 2 Optionen zur Verfügung.
Ah,
ich persönlich sehe das, also ich merke das auch. In mir ist immer erstmal
ich will hier
ich will hier nicht sein. Das ist keine Option, ne, weil der Hund rennt dir dann hinterher, das hast du schon verstanden, soweit hast du das abgeschätzt, also bleibst du stehen. Ne, und kämpfen mit dem Hund ist vielleicht auch eine potenziell doofe Idee. Wohingegen, wenn du in einem Streit bist, mit einem Partner zum Beispiel, gehst du erstmal in die Konfrontation, in den Kampf. Wenn du merkst, dass der Kampf nichts bringt, könnte der potenziell nächste Gedanke sein, dann gehe ich. Die Flucht. Und wenn du aber dir selber diesen Weg vermeidest, weil du sagst, nein, flieh, also ne, rausgehen jetzt aus dem Raum ist total doof, was passiert als nächstes? Potenziell abschalten. Auf Durchzug schalten. Das kann bei manchen Menschen tatsächlich Durchzug sein und bei manchen Menschen ist das tatsächlich Freeze.
Ist ja super spannend, weil wir sprechen ja die ganze Zeit über das Thema Vermeidung. Und jetzt hast du ein Beispiel aufgemacht, in dem wir sehen, dass Vermeidung, in Anführungsstrichen, wenn wir es dann in diesem Punkt so labeln wollen, etwas ganz Hilfreiches sein kann. Denn aus einem hocherregten Zustand, zum Beispiel einer Diskussion mit dem Partner, der Partnerin, rauszugehen, sich Raum zu verschaffen, Emotionen zu regulieren und dann wieder regulierter in das Gespräch zurückzufinden. Also das heißt, für einen kurzen Moment das Gespräch zu vermeiden, ist ja etwas, was wir therapeutisch total empfehlen würden. Das ist auch spannend.
Ja, da würdest du es aber auch nicht als Vermeidung labeln, weil du kommst ja potenziell zurück.
Ja, wobei, aber also ne, im Prinzip ist es Vermeidung. Also sagen wir zum Beispiel ja. Säbelzahntiger oder bleiben wir beim Hund, ne, mit dir klassisch. Wenn ich jetzt vermeide, dann laufe ich irgendwie weg, ne, oder ich gehe irgendwie weg oder so. Und dann ist das auch für den Moment Vermeidung, auch wenn ich dann danach quasi wieder hingehe. Also ich mache es in einer anderen Situation. Mit der Patientin, mit der ich die Tür geöffnet habe, wenn sie gesagt hätte, ich kann das jetzt gerade nicht und zurückgewichen wäre vor der Tür, dann hätte sie für diesen Moment wieder kurzfristig vermieden. Und was intern passiert, ist genau diese kurzfristige Erleichterung. Ich bin jetzt wieder weiter von der Tür weg. Okay, jetzt kann ich kurz durchatmen. Puh, mein Gott, und okay.
Da würde übrigens, darauf würden wir übrigens springen. Also wenn ich jetzt nach SE arbeite, würde ich auf diese Entspannung springen.
SE, Somatic Experiencing.
Somatic
ja?
Experiencing, genau.
Ja.
Dann würde ich sagen, oh, ja, lassen Sie das mal richtig ankommen. Genau dieses, das ist ja eine richtige Erleichterung. Ressource macht Kapazität, um mehr Sicherheit auch wieder zu geben, um sich dann potenziell einer Vermeidung, die man vorher vermieden hat, zu stellen.
Und das ist spannend.
Also dieses...
Da unterscheiden wir, glaube ich, ne? Da haben wir jetzt einen ganz fundamentalen Unterschied.
Das dachte ich mir.
Ja, ja.
Das dachte ich mir.
Ja,
weil
da sträubt sich alles.
Schlecht.
Ah!
Genau. Und für mich, ich habe gelernt, wie mega das sie, guck mal, es geht ja um auch darum zu lernen, auch sich selbst wieder mehr wahrzunehmen immer. Ne?
Absolut.
Wie gut, dass du gemerkt hast, dass du jetzt gerade nicht kannst. Häufig beschämen sich ja Menschen. Wir hatten das vorhin kurz. Ne? Bei mir ist das ganz so, ich vermeide, dann bin ich frustriert. Die Frustration, dann beschäme ich mich. Die Beschämung geht dazu, dass noch mehr Frustration, noch mehr Scham und so weiter und so fort. Das ist ja wie so eine Spirale. Das ist zumindest das, wie ich das mittlerweile bei mir erlebe.
Mhm.
Und diese Schamkomponente wird ganz häufig nicht betrachtet, sondern nur die Angst. Aber dass die Angst auch eine Scham auslöst, die ja auch mit in das Ganze, ich sag jetzt mal, in den Emotionsstrudel mit einfließt, zahlt. Und natürlich eine Vermeidung potenziell noch mehr in die Höhe schießen lässt. Also, ne, ich sag mal, ich rede von Aktivierung. Das heißt, ich habe nicht nur die Angst, sondern ich habe noch die Scham. Das heißt, die Aktivierung ist potenziell höher. Das heißt, die Unlust, das zu tun, ist auch größer. Und
total
in dem Moment, wo ich quasi sage, wow, wie gut, dass Sie sich so entschieden haben, spüren Sie mal richtig die Entspannung. Wo merken Sie das überall? Ne, Körper fällt ab, die Arme fallen ab. Oh, wie gut. Ja, und da würden wir erstmal bleiben.
Ach krass, siehst du? Und das wäre so ganz klassisch, ne, wenn wir jetzt aus der lerntheoretischen Perspektive draufschauen, dann verstärken wir die Erfahrung von, sobald ich mich zurückziehe, sobald ich quasi mehr Raum zwischen den angstauslösenden Reiz und mich bringe, desto mehr spüre ich diese Erleichterung in mir. Das heißt, genau das, was eigentlich unbewusst sowieso schon als massiver Verstärker funktioniert, ist dann auch noch ganz bewusst als Verstärker sichtbar. Und wenn ich das nutzen würde, also ich würde das therapeutisch tatsächlich auf verhaltenstherapeutischer Ebene vor allem dann kommunizieren, wenn ich merke, die Person, also braucht das gerade, kommt gerade nicht raus, dann würde ich auch es reframen, würde sagen, boah, richtig gut, dass Sie das gerade in sich wahrgenommen haben, diesen Impuls zurückzugehen. Und wissen Sie, den gibt's ja auch immer, ne? Diesen, weil das sich kurzfristig lohnt. Wie fühlen Sie sich denn nämlich jetzt gerade? Und dann wird es einem bewusst, ah ja, ja, stimmt, ja, fühlt sich jetzt gerade ganz gut an. Genau. Und wenn wir jetzt sagen, stellen wir uns jetzt vor, wir würden die Übung hier abbrechen. Was denken Sie, wie wird es Ihnen dann gehen? Ah ja, dann wäre ich erstmal zufrieden wahrscheinlich, ne? So, also würde wahrscheinlich sowas kommen.
Ja,
dann,
oder enttäuscht.
Genau, und das ist aber das längerfristige Gefühl. Das ganz kurzfristig ist das nicht das erste Gefühl ist erstmal, Gott sei Dank, jetzt muss ich die Scheiße hier nicht mehr mitmachen. Ne? Also ganz kurzfristig wird es eine Entlastung geben. Und dann aber längerfristig, mittel- bis längerfristig, kommen manchmal Selbstvorwürfe, Scham, Schuld, Enttäuschung, ich habe es wieder nicht geschafft, Selbstvorwürfe und so weiter. Und wenn uns das bewusst wird, was die langfristigen Konsequenzen eines Vermeidungsverhaltens sind, was sich kurzfristig total lohnt und super nachvollziehbar ist, dass man das auf jeden Fall weiterhin zeigen möchte, dann kann ich tatsächlich auch wieder Motivation erzeugen, in die Konfrontation zu gehen. Das ist meine Haltung. Ne? Deswegen habe ich gesagt, ich würde nicht in meiner lerntheoretischen Überzeugung als Verhaltenstherapeutin verstärken wollen, ah ja, und das fühlt sich jetzt richtig gut an, ne, hier so zu vermeiden. Sondern ich würde sagen, ah ja, und genau diese Vermeidung, die fühlt sich gut an. Und das ist aber auch das, was es kurzfristig entlastend macht, langfristig aber auch schwierig macht. Weil das ist ja uns schwieriger.
Ja, warum macht es langfristig schwierig? Ne, das ist, ich glaube, und das ist so ein bisschen vielleicht dieses, wir haben das Pferd, also ich glaube, ich zäume das Pferd einfach von einer anderen Richtung auf.
Mhm.
Und ich, beides kann, ne, beides führt ja zum Erfolg, in Anführungsstrichen. Weil wenn ich die Schamkomponente rausnehme, und das mache ich, indem ich ihr immer wieder sage, es ist okay, dass du das machst, oder nimm vielleicht auch mal den Impuls, fliehen zu wollen, wahr. Vielleicht, es könnte sogar sein, dass dann ein Impuls zur Flucht ist, den würde sie übrigens ausüben dürfen.
Absolut.
Weil ihr Körper macht alles, um sie zu beschützen.
Ich glaube, an der Stelle sind wir ganz, ganz beieinander. Das dürfte bei mir auch passieren, auf jeden Fall. In jedem Moment darf die Patientin oder der Patient auch sagen, ich möchte gehen oder ich möchte noch mehr Abstand nehmen. Und wir würden auch genau dieses Abstand nehmen, auch ähnlich wie du es beschrieben hast, schon besprechen. Ne? Und würden auch sagen, oh, das fühlt sich gut an. Und wir würden aber auch relativ, ich sag jetzt mal, bewusst machen, dass das ein Teil dessen ist, warum sich das überhaupt so entwickeln konnte und warum quasi Vermeidungsverhalten sich auch für uns lohnt und warum es halt auch irgendwie immer als leichte Möglichkeit ist. Und, oder leicht in Anführungsstrichen, leicht ist, ja, ich wollte gerade sagen, ich streiche das Wort mal mit angenehmere Lösung für einen kurzen Moment.
Das, was bei mir da reinkommt, ist so ein bisschen, ne, und ich weiß, dass das nicht das Ziel ist, aber ich merke, dass das auch, das ist eine feine Linie zwischen Erklären und Psychoedukation und einem, ja, das ist aber eigentlich das ungewünschte Verhalten.
Ja, aber ich bin bei dir, ist eine feine Linie. Und teilweise auch erwünscht, weil ich meine, die Patientinnen und Patienten kommen ja damit und sagen, genau das ist mein Problem und das ist das Verhalten, was ich nicht mehr zeigen möchte. Wir machen ja Verhaltenstherapie. Wir wollen ja lernen, dass sich ein anderes Verhalten lohnt.
Ja, aber muss ich deswegen immer wieder mit dem schlechten Verhalten konfrontiert werden?
Nee, das wär nicht unbedingt das Ziel. Es wäre ja eigentlich das Ziel, dass wir in dem Verhalten, in dem neuen Verhalten ein Erfolgserlebnis kreieren. Und wenn wir wenn wir jetzt zurückgehen und sagen, ich kann das gerade nicht, ich brauche gerade Pause, verstärken wir super, gut, dass Sie das gemerkt haben, ne? Auf jeden Fall gut, dass Sie es auch gespürt haben in sich, dass das jetzt gerade noch nicht, ne, an dem Punkt war, wo sie sich damit gut gefühlt haben, das zu tun. Gut, dass sie es kommunizieren. Mhm. Wie hoch ist denn jetzt gerade die Anspannung? Wenn sie noch ein bisschen weiter zurückgehen, wie ist gerade jetzt die Anspannung? Skala 0 bis 10, schätzen sie mal ein. Okay, jetzt gerade ist es besser, ne? Jetzt fühlt sich's angenehmer an. Woher kennen Sie das? Kennen Sie das aus dem Alltag vielleicht auch? Und dann fangen wir das an zu übertragen, ne? Und wir fangen quasi an, schon mal ein bisschen auch zu evaluieren, wo ist denn das? Und wo macht das aber auch Probleme, genau dieses Verhalten, dass wir vielleicht auch immer wieder so dieses uns selber sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ne? Also das kann ja auch eine Selbstverbalisation sein, nicht im Sinne des Selbstschutzes, sondern im Sinne der dysfunktionalen Überzeugung über sich selber. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also da braucht es tatsächlich so einen, oder für mich zumindest, ja, ne, Fingerspitzengefühl, was ist denn das hier gerade? Haben wir wirklich eine dysfunktionale Überzeugung? Ist es wirklich eine eigene Grenze, die wir gerade erreicht haben? Ist es gerade ein, das Setting passt noch nicht? Sind wir zu hoch eingestiegen? Auch das, ne, habe ich meine therapeutische Methode richtig gewählt? Sind wir wirklich in der untersten Stufe der Angst gerade eingestiegen oder sind wir eigentlich zu hoch gesprungen? Hätten wir noch eine Zwischenstufe machen müssen und so weiter? Also da braucht es dann auch viel Evaluation.
Ja, interessant.
Aber ich spüre in mir tatsächlich, wenn ich verstärken würde, dieser Abstand hier, ne, das fühlt sich richtig gut an. Ja, das, ne, so wie du es gesagt hattest, hätte ich ganz, ganz arg Angst für mich. Das ist auch spannend, da vermeide ich also auch, ne, weil ich spreche von Angst. Wenn ich das dann also nicht tue, vermeide ich auch. Ich vermeide das dann, solche Aussagen zu bringen, weil ich Angst davor habe, das kurzfristige Verhalten, wofür sich Angst ja voll lohnt und total nachvollziehbar ist, zu verstärken, dass das häufiger auftritt. Ich habe also Angst, was kaputt zu machen, in Anführungsstrichen.
Ich glaube, ja, ich merke, dass auch, ne, du hast von Angst geredet und dem Habituieren von Angst.
Mhm.
Und auch da, ich, ja, für mich in meinem Kopf kann ich das nachvollziehen. Und ich merke, dass aber diese Annahme vielleicht auch, die ich so ein bisschen vielleicht auch implizit da rausgelesen habe, vielleicht ist da auch meine Interpretation falsch, merke ich gerade, dass das sein könnte, dass Angst etwas Erlerntes ist. Da bin ich nicht, glaube ich, von meinem Gefühl her. Also.
Mhm. Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also ich glaube schon, dass wenn wir vermeiden potenziell oder Angst haben, dass Angst etwas ist, was je länger wir es nicht angehen, desto potenziell größer wird es. Und ich glaube, das ist genau das. Ich glaube, es gibt noch ganz viele Faktoren, die damit reinspielen, damit eine Angst größer wird, als nur, ich habe immer wieder eine gute Lernerfahrung.
Immer wieder eine gute Lernerfahrung würde die Angst ja potenziell auch kleiner machen. Aber also ne, aber ich weiß, was du meinst quasi. Andersrum, ja.
Immer wieder eine
schlechte.
Immer wieder ein entspanntes Gefühl.
Ach so, in der Vermeidung.
Dadurch, dass ich vermeide. Genau. Also im Prinzip, die Vermeidung bringt mir ein gutes Gefühl.
Ja.
Dann ist sowieso die Frage, warum will ich dann da raus? Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Weil es langfristig Konsequenzen bedeutet, die nicht angenehm sind. Weil der Trade-off, der langfristige Trade-off sozusagen einschränkender ist als das die kurzfristige Entlastung. Das wäre für mich der Grund, warum man da raus will übrigens. Also.
Ne? Ja.
Genau.
Und der sitzt ja in der Person aber selbst.
Der sitzt in der Person absolut selbst. Es gibt auch Patientinnen und Patienten, die sagen, ich fahre keinen Aufzug, ich bin eigentlich eh auch der sportlichere Typ und ich finde es besser, bei Treppen zu laufen. Und eigentlich, wenn man genau hinschaut, stellt man fest, da gibt es auch eine Angst vorm Aufzugfahren. Und wenn die sagen, das macht mir aber keinen Leidensdruck, dann ist das völlig in Ordnung. Ne, dann ist das eigentlich auch nichts, was in Psychotherapie behandelt werden muss. Also nicht nur eigentlich, dann ist das nichts, was in Psychotherapie behandelt werden muss. Da gibt es dann keinen Auftrag.
Ja.
Wenn kein Leidensdruck da, dann keine psychische Erkrankung. Wenn keine psychische Erkrankung, dann keine Psychotherapie.
Und ich glaube, was ich gerade merke, ist, ich gucke auch auf einen ganz anderen Punkt, fällt mir gerade auf. Also ich gucke gar nicht so sehr darauf. Also natürlich höre ich auf das, was mir die Menschen sagen. Ich gucke aber vor allen Dingen auch auf, was macht eigentlich der Körper gerade? Also ist er gerade hochaktiviert oder ist er gerade am Deaktivieren? Und wenn ein Mensch, ich sag mal, in der Hochaktivierung dann zurücktreten würde, was potenziell so ist, weil er hat ja Angst gehabt, dann wäre das für mich eine Übungsrunde gewesen und damit erfolgreich.
Mhm.
Ne, weil wir haben eine Aktivierung und wenn wir dann in eine Deaktivierung wiederkommen und wieder in eine Orientierung auch rein, also im Prinzip läuft einen Zyklus vom Nervensystem so, dass wir orientiert sind im Hier und Jetzt. Wir haben eine Aktivierung, wir haben eine Deaktivierung und wir kommen zurück zu einer Orientierung im Hier und Jetzt. So, das ist ein Zyklus oder ein Kreis. Ja, ein Zyklus, ein Kreis. Ne? Und für mich ist es erfolgreich, wenn wir diesen Zyklus geschafft haben.
Und wie wäre es, wenn die Person, sage ich mal, also wir achten übrigens auch im Verhaltenstherapeutischen auch sehr auf Körpersprache, Anspannung. Wie wäre es, wenn die Person jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel meiner Patientin, die Tür öffnet, eine Hochanspannung ist, die Tür offen hält, weiter den Blick rausrichtet. Du siehst die ganze Anspannung, du hast vielleicht sogar das Gefühl, sie fällt gerade in einen Freeze und ich frage sie dann, nennen Sie mir mal 3 Sachen, die Sie sehen können, nennen Sie mir mal 2 Sachen, die Sie gerade hören können, nennen Sie mir mal 1 Sache, die Sie gerade an Ihrem Körper fühlen können. Das wäre so eine klassische Kurzintervention zum Thema sozusagen Fokussierung aufs Hier und Jetzt und die könnte das alles benennen. Was wäre dann für dich? Wäre das dann okay? Wäre das dann so eine Fokussierung aufs Hier und Jetzt, die für dich ausreichend ist? Oder würdest du es anhand des Körpers, also auch wenn sie es benennen kann, würdest du es automatisch anhand des Körpers nur ablesen? Oder versuchen abzulesen?
Das ist ein sehr theoretisches Ding.
Ja, voll. Ich glaube, es ist auch im Einzelfall halt, ne?
Genau, zum einen hätte ich wahrscheinlich schon früher, also es kommt ein bisschen drauf an, was das für eine Klientin ist. Ne? Wenn das eine Klientin ist, wo ich weiß, dass die potenziell eher ein Muster dazu hat, und das ist tatsächlich, ne, das ist wirklich relevant, ein Muster dazu hat, sich in einen Freeze selber zu katapultieren, sobald emotional eine kleine Aktivierung da ist, schießt ihr System hoch, das, ne, das sind so diese Ferrari-Leute, kommt so ein bisschen, gibst du so ein bisschen Gas und dann sind die weg. Da würde ich potenziell früher Stopp sagen. Da würde ich sagen, okay, stopp, wir bleiben mal hier, gucken Sie erstmal, was passiert da, bevor wir jetzt weitermachen. Es geht nicht um,
sehr schön.
Ne, also wir würden quasi früher eine Deaktivierung reinbringen, einen Stopp machen, okay, was ist hier, wie geht's dir,
und
wo bist du?
Mega.
Und da potenziell auch sagen, ich nehme mal einen Atemzug, ich orientiere mich hier nochmal, gucken, dass da eine Deaktivierung passiert. Wo merkst du jetzt, dass eine Entspannung reinkommt? Also im Prinzip das, was du auch gesagt hast, ne, mit diesem, okay, sich da rein zu entspannen, aber das halt wahrscheinlich in noch viel kleineren Schritten, ne, also dieses Klinke anfassen potenziell.
Ja.
Und? Also,
wie,
ne,
ist das? Alleine in der Erwartung des Angst.
Wahrscheinlich
würdest du das auch tun. Aber, nee, ja, genau, würden wir auch tun, und ist mega, weil da bringt, jetzt kommen wir doch wieder zusammen, an dem Punkt auch, sehr, sehr nah, ne, das zu merken quasi, es geht also nicht darum, zurückzuweichen, weil das war, glaube ich, das, wo ich so ein bisschen so, ne, das will ich auf keinen Fall verstärken, aber du hast gerade nicht gesagt, dann lasse ich sie wieder zurückgehen im Sinne von so Abstand zur Tür gewinnen, sondern bleiben Sie mal da. Wunderbar, also noch nicht weiter. Ja. Nein, gehen Sie noch nicht den Schritt, machen Sie noch nicht die Tür auf. Es geht noch nicht darum, die Tür aufzumachen, ne, sondern wirklich nähern Sie sich mal einen Schritt an. Alles klar, okay, wie fühlt es sich jetzt an? Und dann, wenn es dann angenehmer ist, dann erst fassen Sie mal die Türklinke an. Wie geht's jetzt gerade? Da kommt wahrscheinlich neue Aktivierung rein.
Ja.
Okay, und dann sind wir tatsächlich auf der gleichen Ebene. Wenn das Vorgehen sozusagen ist, bin ich voll dabei. Dieses Zurückgehen wäre etwas, was ich im besten Fall versuchen würde, nicht passieren zu lassen, und wenn es passiert, dann auf jeden Fall auch reframen zu lassen, auf jeden Fall, ne, ganz klar, stärken, super, dass Sie es wahrgenommen haben, als Erfolgserlebnis trotzdem abspeichern, aber nicht das vermeiden, sondern das Wahrnehmen des eigenen Körpers. Ne, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich.
Also, nee, den Frame, glaube ich, den ich setzen würde, wäre ein bisschen anders. Hier hat der Körper gesagt, dass es jetzt zu viel gewesen ist.
Ne, also das ist nicht Sie.
Das glaube ich, dieses...
Ja,
genau.
Das mag ich daran.
Das ist einfach, also letztlich für mich wäre das ein Indiz als Practitioner oder in meiner Rolle wäre das ein Indiz gewesen, okay, das war zu viel für Sie. Ne, das wäre eher ein, ich habe nicht früh genug eingegriffen potenziell. Ich habe da,
das,
ne, vielleicht auch,
habe ich auch schon öfter mal gesagt.
Das nächste Mal wäre das, genau, vielleicht für das nächste Mal wäre das für mich so ein Punkt, okay, hier müssen wir noch langsamer ranmachen.
Ja.
Vielleicht auch wirklich nochmal die Tür ein Stück zuzumachen, bevor wir sie nochmal ein Stück öffnen. Ne? Vielleicht auch nochmal so ein bisschen hin und her zu pendeln, in Anführungsstrichen. Mal einen Schritt zurück, mal einen Schritt ran. Also damit eher spielerischer auch umzugehen, damit diese Erwartungshaltung an, ich muss die Tür öffnen.
Eine andere wird.
Verringert wird, genau. Also ich glaube, das ist das, was ich eher sagen wollte, oder andersrum, wo ich halt die Perspektive drauf hatte, ist dieses, okay, ich würde halt drauf achten, dass das ganz klar als, das ist kein Rückschritt, sondern hier haben wir einfach eine Grenze gerade erreicht und es ist gut, dass die Grenze klar geworden ist.
Okay, verstanden. Aber dann sind wir tatsächlich also ziemlich auf the same page, ehrlich gesagt. Das genau,
das,
was du jetzt gerade,
ja.
Okay, weil vorhin habe ich schon so gedacht, so, oh, ne, das Vermeidungsverhalten würde ich auf keinen Fall stärken, aber genau das, was du sagst, ist zu externalisieren, zum Beispiel auch auf meine Kappe zu nehmen, ne, und auch vielleicht wirklich, ja, es kann ja auch wirklich sein, dass das ein Schritt von mir zu schnell war, das zu kommunizieren, zu stärken, dass die Selbstwahrnehmung da war, ne, auch gerade wenn ich eine Patientin oder einen Patienten vor mir habe, der Schwierigkeiten hat, eigentlich Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, auch das verstärken, ne, all das auf jeden Fall würde ich auch mitgehen. Und abweichen von dem, was vielleicht ganz klassisch verhaltenstherapeutisch bei uns gelernt wird, erlaube ich auch ein bisschen Ablenkung in den Momenten. Ich habe einfach gute Erfahrungen damit gemacht. Wie oft bin ich schon mit einer Patientin zum Beispiel Auto gefahren, die total Angst davor hatte, Auto zu fahren. Undenkbar gewesen am Anfang, und irgendwann haben wir es geschafft. Wir saßen dann irgendwann im Auto, wir haben den Motor angemacht, wir sind gefahren, und da dann Musik dabei anzumachen und gemeinsam Quatsch in Anführungsstrichen beim Autofahren zu machen, einfach Spaß zu haben während des Singens, während des Autofahrens, hat so viel Erleichterung gebracht. Und da denke ich immer, warum das dann nicht nutzen, wenn es doch dann leichter geht und auch ein angenehmerer Schritt ist. Auch wenn ganz klassisch verhaltenstherapeutisch gesagt werden würde. So, und jetzt sitzen wir im Auto. Und jetzt fahren Sie das Auto. Merken Sie mal, wie Sie das Auto fahren.
Ganz bewusst.
Genau, ganz bewusst. Keine gedankliche Ablenkung. Mhm. Wie fühlt sich das an jetzt gerade? Sie fahren das Auto. Ich sitze übrigens mit drinne. Sie tragen auch Verantwortung. Wie ist das jetzt gerade? Na, also übelste Konfrontation. Und zwar ständig rein. Habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es anders für mich angenehmer ist und vor allem für die Patientinnen und Patienten angenehmer ist. Und auch besser, ja, also für mich bessere Erfolge erbringt, ehrlicherweise.
Ja.
Ja.
So, da können wir dich wieder fragen, ne? Was heißt Erfolg?
Erfolg im Sinne von, es hat sich für mich besser angefühlt, da sind wir wieder sehr egoistisch, es hat sich für mich besser angefühlt und
ich. Sehr ehrlich, ja.
Ja. Und die andere Seite ist, ich komme schneller in die nächste Stufe. Ne? Also.
Und das ist, glaube ich, das, was der entscheidendere Punkt wahrscheinlich ist. Aber den kannst du halt nicht gut messen.
Könnte man wahrscheinlich sogar schon. Also ich hätte, da kommt jetzt wieder mein Forscherhirn und sagt, ha, könnte man sicherlich ein tolles Studienexperiment zu machen. Ne? Also wäre sehr spannend. Experimentell könnte man das vom Design her bestimmt gut hinkriegen. Da müsste halt immer der gleiche Therapeut sein, der Therapeut, also die Bindung zum Therapeuten oder zur Therapeutin hat einen großen Einfluss. Aber im Prinzip könnte man das, glaube ich, sehr gut herausfinden. Und ich bin mir sogar sicher.
Ich glaube, die wird übrigens gestärkt.
Ja,
also, ne, ich glaube, der Grund.
Sehr.
Oder ich könnte mir vorstellen, dass einer der Gründe, warum das schneller zu Erfolgen führt, der ist, dass die Bindung gestärkt ist oder gestärkt wird. Auf Basis von dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast, könnte ich mir vorstellen, dass die Bindung gestärkt wird von diesem Verhalten versus ich bin super konfrontativ. Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Ne? Also nur weil ich nicht in dem ersten Moment voll Exposition mache, heißt das ja nicht, dass ich nicht irgendwie fünf Stunden mich dahin entwickle, zu sagen, so, jetzt sind wir schon öfter miteinander gefahren. Wie ist denn das jetzt, wenn Sie sich mal nur aufs Fahren konzentrieren?
Ganz genau. Und das würde ich auch potenziell sogar als kleine Steigerung, wenn wir dann schon Auto fahren, auch sogar in der ersten Sitzung machen. Also je nachdem, wie das läuft mit dem Autofahren, das kommt natürlich auch drauf an. Aber bisher auch da, wenn wir erstmal mit so einem gewissen Sicherheitsverhalten in die Situation reingehen dürfen, fühlt sie sich schneller sicher an. Und dann ist es natürlich auch, das ist das, was ich meine, dann können wir auch potenziell leichter zur nächsten Stufe kommen. Dann kann ich auch sagen, okay, wenn wir jetzt das Radio ausmachen, wie ist es denn dann? Ja, schon ein bisschen unangenehmer. Aber es geht eigentlich. Ja, okay. Alles klar. Und wenn Sie sich bewusst machen, dass ich hier neben Ihnen sitze, Therapeutin, Sie mit dem Auto haben Verantwortung tragen, wie ist es dann? Ja, jetzt merke ich jetzt, wo Sie das so gesagt haben. Ne? Geht dann mal so kurz hoch.
Wo der Fokus,
jetzt, wo ich so darüber
nachdenke. Aber es ist haltbarer dadurch.
Genau, ja.
Das ist, ne, ja, es geht hoch, aber ich merke, dass es hoch geht, ich aber immer noch okay bin.
Ja, richtig. Ein wichtiger Punkt, weil er mir seit vorhin im Kopf hängt, ist Ekel habituiert schlechter. Also es gibt ja manche Menschen, die denken, sie hätten Angst vor Spinnen. Wir hatten das Thema ja in einer anderen, also in der anderen Folge, wo ich auch über dieses Spinnenthema gesprochen habe. Und
ich habe immer gedacht, ich habe Angst vor Spinnen, das ist eigentlich ein Ekel.
Genau, richtig.
Übrigens.
So. Und tatsächlich, da wäre es übrigens so, da ist Expositionstherapie zwar auch das Mittel der Wahl, aber ehrlicherweise nicht so wirksam, weil einfach Ekel schlechter habituiert. Also es habituiert schon, aber einfach schlechter. Es ist einfach langsamer. Es arbeitet viel, viel langsamer. Es dauert viel mehr Sitzungen, bis wir Ekel in ein Maß bekommen, wo es für uns aushaltbarer wird. Also habituiert viel schlechter.
Guck mal. Habituiert heißt dann in dem Moment gar nicht, breitet sich aus, sondern lässt sich schlechter in Funktionalität oder in aushaltbar oder in was? Also was heißt jetzt? Ich dachte, also für mich die ganze Zeit, du hast darüber gesprochen und ich habe es nicht hinterfragt, weil ich das gefühlt verstanden hatte, ne, macht sich breit oder fühlt sich hier wohl, habituiert, lässt sich hier nieder, so ungefähr habe ich es immer übersetzt, aber jetzt gerade.
Man gewöhnt sich daran.
Merke ich, dass das.
Habitus, ne, also Habitus, der Wohnort, der Wohnraum sozusagen.
Aber der
sozusagen.
Ekel habituiert sich schlechter, heißt der Ekel bleibt doch eigentlich länger.
Genau, an Ekel gewöhnt man sich schlechter. Das heißt, die Therapie, Expositionstherapie, die auch bei Ekel die Methode der Wahl eigentlich wäre, ist es aber so, dass das deutlich länger dauert, dass es mehr Sitzungen braucht, bis wir da Fortschritte erzeugen.
Dass man sich daran gewöhnt, dass es nicht eklig ist eigentlich.
Genau.
Oder?
Richtig.
Also eigentlich das ist genau das so. An Ekel gewöhnt man sich langsamer. Ist ja eigentlich gut, weil das heißt, wir ekeln uns nicht vor so vielen Dingen so schnell, wie ne, das jetzt mit Angst passiert. Aber das heißt halt im Umkehrschluss auch, dass der Ekel nicht so schnell weggeht wie die Angst.
Ja, das war nicht ganz interessant. Also beim zweiten Punkt wäre ich gleich dabei gewesen. Beim ersten Punkt, da habe ich jetzt gerade gedacht, ach spannend, jetzt setzt du das Pferd wieder von der anderen Seite sozusagen auf. Aber ja, du hast recht. Ne, wahrscheinlich ist es auch vom Aufbau her. Also wenn man jetzt die gleiche Logik darauf anwendet, müsste sich ja auch Ekel quasi langsamer entwickeln vielleicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es auf jeden Fall Ekel wegzubekommen, das ist tatsächlich etwas schwieriger, weil er langsamer habituiert. Man gewöhnt sich langsamer daran, dass etwas eigentlich, was man dachte, eklig ist, eigentlich gar nicht eklig ist. Ja.
Ja, das kannst du mir jetzt noch dreimal erzählen. Ich finde Spinnen trotzdem eklig. Aber was ich deswegen,
genau.
Also ne, das ist der Unterschied zwischen Ekel und Angst. Ich kann mit dem Ekel sehr wohl die Spinne wegmachen.
Ja.
Mit der Angst
und es
potenziell
ist trotzdem
aufgrund
unangenehm.
Der Vermeidung.
Ja.
Es ist unangenehm, voll. Es ist auch, ich sag dir, meine Füße ziehen sich zusammen, ja. Es krümmt sich alles in
so.
Mir. Es ist so eine hohe körperliche Anspannung hinter Ekel.
Mhm.
Dagegen ist Angst eigentlich ein Scheißdreck. Aber vielleicht ist es, also für mich ist Ekel, vielleicht deswegen, weil er sich so körperlich ausdrückt, weil er sich vor allen Dingen auch über den ganzen Körper ausdrückt, vielleicht auch. Das ist ganz spannend, da muss ich mal drauf achten, fällt mir gerade auf. Für mich ist Ekel leichter zu ertragen wie Angst.
Ah,
vielleicht
ja.
Genau deswegen, weil Ekel sich extrem bei mir körperlich ausdrückt und zwar über meinen ganzen Körper verteilt.
Und nicht so sehr über
und Angst nicht so sehr.
Mhm.
Nee, und Angst hat auch bei mir so einen, die sitzt gefühlt nur in der Brust und zieht mich zurück.
Mhm.
Also da ist zum Beispiel meine Beine und alles, wenn eine Fluchttendenz da wäre, dann wären ja meine Beine mit im Angriff.
Mhm.
Die sind aber nicht im Angriff. Vielleicht ist das nochmal, das werde ich nochmal ein bisschen ausprobieren. Dass ich vielleicht gucke,
spannend.
Was machen meine Beine eigentlich, während ich Angst habe. Vielleicht wird dann Angst entspannter, weil ich den ganzen Körper mit drin habe und nicht nur den Oberkörper, wie jetzt gerade.
Das ist tatsächlich sehr spannend. Ja, ich hätte jetzt auch eher gesagt, bei mir zum Beispiel, wenn ich reinfühle in meine Ängste, dann ist das auch potenziell Oberkörper, aber auch Beine. Weiche Knie, zittrige Knie, potenziell auch ne dieses spitzige Hände-Thema, Gedankenrasen, Herzrasen. Aber ja, es ist schon auch viel Torso, es ist viel Brustbereich, ne, so enge Gefühl. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und ganz vielen Menschen ist gar nicht bewusst, ob es wirklich Angst oder Ekel ist. Man sieht es dann, da haben wir das wieder mit dem Somatic Experiencing quasi, auch wahrscheinlich von dir, man sieht es am Körper. Die Reaktion, wenn über das vermeintlich angstauslösende Tier zum Beispiel gesprochen wird, man kann es ganz gut im Außen erkennen. Ich bin in einem Seminar selber in die Falle gedrückt. Hallo Andi, falls du zuhörst. Und hatte eine Patientin spielen wollen mit Arachnophobie, also Spinnenphobie. Da ist mein eigener Ekel mit reingekommen und ich habe die Angstpatientin
da
nicht
hast
so
du
gut
deine,
spielen können.
Deine Facial Expressions
genau,
nicht mehr so unter Kontrolle gehabt.
Richtig, was er dazu gemeint hat. Ich glaube aber, bei der Patientin geht es nicht wirklich um eine Arachnophobie, sondern eigentlich um einen Ekel. Und ich war so, das ist aber eher mein Ekel. Ja, genau. Ja, sehr gut.
So habe ich es übrigens rausgefunden. Also ich dachte immer, ich habe eine Spinnenangst. Und dann gab es ein Erlebnis, wo mir eine Spinne über die Schulter gekrabbelt ist von hinten und ich sie gesehen habe. Und das, was dann passiert war, war genau dieses Und mein ganzer Körper. Und ich habe richtig alles, ne? So die Finger haben sich gekrollt und meine Füße haben sich gekrollt und mein Gesicht hat sich gekrollt und alles hat sich so, alle Muskeln haben sich so gefühlt, ne, zusammengezogen. Mhm. Und dann bin ich aufgesprungen und dachte, krass, ich habe gar keine Spinnenangst, es ist so eklig, es ist so eklig, es ist so eklig.
Es ist so eklig. Genau, richtig. Das ist so eklig. Genau. Gänsehaut.
Meine Exposition mit der Spinne hat mich dann mal dahin gebracht, dass ich wusste, dass es keine Angst ist.
Spannend. Und ja, ist auch interessant zum Thema Vermeidung, Angst, Ekel und so alles das, was wir gerade haben. Bei Kindern ist übrigens Erschrecken ganz häufig gleichgesetzt im Gehirn mit Angst. Das heißt, potenziell überall da, wo wir Kinder anfangen zu erschrecken mit, das kann auch mit,
weil wir es lustig finden.
Weil wir als Erwachsene es vielleicht lustig finden, ja, also alle, die die Kontrolle haben. Aber Kinder sich dann in dem Moment erschrecken, wird tatsächlich ängstlich verarbeitet. Also das heißt, es kann einfach auch eine frühe Lernerfahrung gewesen sein. Hatte ich auch mal eine, das war genau die Patientin, die ich in dem Seminar gespielt habe, die nachts als Kind sich zu der Seite gedreht hatte, in ihrem Bettchen und so einkuscheln wollte und auf einmal eine Spinne da vor ihr langgehuscht ist. Und dieses Erschrecken, also die hatte da in dem Moment eigentlich ursprünglich keine Angst vor Spinnen, aber dieses Erschrecken hat zu der Arachnophobie geführt. Ja, auch sehr spannend. Ah,
interessant.
Mhm.
Damit sind wir am Ende von dieser Folge von Gefühlt gedacht angekommen.
Wenn dich etwas aus dieser Folge berührt hat, wenn du Gedanken, Fragen oder auch Themenwünsche mit uns teilen möchtest, dann schreib uns doch einfach.
Das geht über unsere Mail info@gefühlt-gedacht.de oder über Instagram gefühlt.gedacht. Gefühlt dabei immer mit UE. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Und jetzt noch ein Aufruf in eigener Sache.
Wir sind noch ein junger Podcast und freuen uns deshalb riesig über alles, was uns hilft, weiter zu wachsen.
Über Feedback, über Nachrichten, über geteilte Folgen mit all den Personen, die es vielleicht aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis interessieren könnte. Über ein Follow auf Instagram und natürlich auch über eine Bewertung auf der Plattform, auf der du uns hörst.
All das hilft uns dabei, zu wachsen und größer zu werden.
Danke, dass du heute dabei warst, dass du mitgefühlt, mitgedacht und mitgehört hast. Bis zum nächsten Mal bei Gefühlt gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben.